Dieser Podcast wird präsentiert von heimatschatz.de, dem Online-Marktplatz aus deiner Region. Entdecke besondere Produkte lokaler Partner aus Mainz, Wiesbaden und Darmstadt.
So ein Barrique-Fass ist auch sehr dekorativ. Mhm. Ja? Also du hast ja auch eins im Hof stehen.
Ich habe zwei.
Zwei sogar? Mhm. Aha. Okay, dann muss ich nächstes Mal nochmal genauer hingucken.
Aber der steht um die Ecke sozusagen und die werden auch des Öfteren genutzt als Deko-Zweck. Mhm. Aber es ist auch einfach im Sommer ein schöner Stehtisch.
Klar.
Muss man sagen. Wir hatten durchaus auch schon mal Vögel drin.
Aha.
Witzig.
Aber der Wein ist aber schon draußen dann.
Logisch, es ist ja nur Deko.
Ach so, ja, ja. Wer hat das nicht schon erlebt? Freunde haben sich überraschend angesagt. Bisschen was zusammen kochen, einen netten Abend machen. Schön. Aber wo kriege ich jetzt auf die Schnelle den richtigen Wein dazu her? Und welcher soll es eigentlich sein? Weiß oder doch besser rot? Was kostet ein guter Wein? Und woran erkenne ich ihn? Fragen über Fragen.
Wir erklären unter anderem, staubt trockener Wein? Warum riecht Wein nach Litschi?
Und was haben Pferdeschweiß und Geranien um Himmels Willen mit Wein zu tun? Antworten gibt's von Wein mal eins, dem VRM-Podcast zum Thema. Jede Woche eine neue Folge für Weineinsteiger und alle, die schon immer etwas mehr über Wein, Genuss und allem, was sonst noch so dazugehört, wissen wollten. Am Mikrofon sind René Hart und Tom Ehlke. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer des VRM-Wein-Podcast Wein mal eins, hier sind wieder René Hart und Tom Ehlke. Es geht weiter mit der zweiten Folge der zweiten Staffel und heute lautet das Thema wie, René?
Barrique oder wie viel Holz darf es denn sein?
So René, und jetzt kannst du gleich mal zeigen, was du beim großen Meister, also mir, alles gelernt hast. Denn heute fangen wir mal an mit der Frage aller Fragen, wenn es um das Thema Barrique geht. Nämlich, was ist das Whisky-Lakton? Wo trifft man es an und welche Funktion hat es? Du hast 2 Minuten.
Oh, ich fühle mich so ein bisschen wie in der Schule gerade.
Ja. Tja.
Also das Whisky-Lakton ist eine Esterverbindung, die für die Weinbereitung im Holzfass eine bedeutende Rolle spielt.
Aha.
Ja. Der Duft des frisch geschlagenen Eichenholzes erinnert an jene Aromanoten, die einem im Wein wieder begegnen. Das ist ja, wenn man dran riecht und wenn man schmeckt. Ja. Und das bewirkt also dieser Whisky-Lakton. Aber nicht nur, beziehungsweise es ist nicht der einzige Faktor, der bei der Weinvergärung und dem Weinausbau im großen Holzfass oder im kleinen Barrique eine Rolle spielt.
Das ist richtig. Aber ich habe das, aber dazu komme ich später nachher nochmal bei einer kleinen Anekdote, die ich dann erzählen will.
DWI-Fahrt.
Ja, natürlich. Natürlich. Wenn ich Anekdoten erzähle, immer von der DWI-Presse reichen.
Ich muss da auch mal mitfahren.
Dem Ernst Büscher müssen total die Ohren klingeln.
Also Ernst, wenn du mich hörst, ich fahre auch mal mit. Bitte.
Ja, das sollte man lieber unterlassen. Also gut, wie auch immer, wir machen es jetzt mal wie beim Klöße-Essen, eins nach dem anderen.
Gut. Ja, dass Wein in Fässern aus Holz ausgebaut und transportiert wird, wenn man so will, ist ein alter Hut.
Aha.
Also erst in der Neuzeit, also ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, also
ist ja wirklich Neuzeit, ja,
kamen Materialien wie Kunststoff oder Edelstahl dazu.
Mhm.
Das kennen wir ja. Mhm. Und die Vorläufer der Holzfässer waren aus Blöcken oder Stämmen geschnitzte Behälter und die gab es schon 1000 Jahre vor Christus.
Aha. Okay, aber aus Dauben zusammengesetzte Fässer, wie wir sie heute kennen, sind wohl eine Erfindung der Kelten. Die haben die Römer dann, weil die werden ja immer so, alles was mit Wein zu tun hat, ist alles von den Römern, ja. Da sind, haben die Kelten auch
viele gute Ideen geklaut.
Ja, natürlich, ja. Auch das, ja. Und damals ging es aber vor allem um Lagerung und Transport von Getränken. Und dass Holz sich auf den Weingeschmack auswirkt, entdeckten die Engländer. Und zwar, sie beherrschten nämlich im Mittelalter bis zum Ende des Hundertjährigen Krieges, also 1453, Teile im Nordwesten Frankreichs, Stichwort Bretagne.
Mhm. Ne?
Und damit auch das Bordeaux, das ist jetzt natürlich nicht die Bretagne, aber in diesem Gebiet waren die eben auch zugange. Und per Schiff gingen dann die Bordeaux-Weine auf die Insel, auf die britische Insel. Und siehe da, der Wein wurde durch das Füllen und den Transport in Holzfässern haltbarer
und er schmeckte intensiver.
Ja, das wissen wir ja. Der kann ja durchaus, wenn der frisch gefüllt ist, der Bordeaux-Wein, relativ rabauzig sein mit ganz viel Tanninen. Und guck mal, die Engländer, die Sahne dunkel. Ja,
wobei ich nicht weiß, ob die Bordeaux von damals vergleichbar sind mit den Bordeaux
von heute. Nein, aber
da in die Richtung ist richtig natürlich.
Ja, in die Richtung zu denken. Ja. Aber interessant ist auch, dass aus dieser Zeit auch die Größe und das Volumen des Barrique-Fasses stammt. Denn 225 Liter fassendes Holzfass wiegt leer ungefähr 45 Kilo und damit so viel, wie so ein Hafenarbeiter allein von Hand aufs Schiff verladen konnte. Mhm. Und das Wort Barrique bedeutet aus dem gaskonischen Wort Barrica abgeleitet halt Fass. Aber auch Barrikade hat seine Wurzeln darin, denn bei der Junirevolution 1830 dienten mit Erde gefüllte Barriquefässer als Straßensperren.
Was man mit dem Zeug alles machen kann.
Okay. Ja.
Ja. Also allerdings gibt es, und das muss man jetzt auch nochmal sagen, auch durchaus verschiedene Größen bei Holzfässern.
Ja.
Also schon bei den Barriques, ja, du hast das Bordeaux-Barrique, das fast original 225 Liter. Und dann gibt es das Burgund-Barrique, das hat 228 Liter. Ja, ist ein bisschen schlanker. So, in diesen Größen besteht auch, also bei diesen Volumina besteht halt auch ein optimales Verhältnis zwischen der Fasswand, also der Holzfläche, und dem Weinvolumen. Unter dem Begriff Barrique sammeln sich aber auch davon abweichende Fassvolumen. Beispielsweise gibt es das Barrique Bernays, das hat ein Fassungsvermögen von 300 Litern.
Okay, ja. Die großen Holzfässer beginnen mit dem Tonneau. Da passen 500 Liter rein und dem 600 Liter fassenden Halbstück Fass. Kennen wir ja.
Ja.
Bei uns ist so, die in Deutschland am gebräuchlichsten waren ja die Stück- und Doppelstückfässer, worin 1200 beziehungsweise 2400 Liter gelagert werden konnten. Aber auch 3000 Liter und mehr fassende Holzfässer gibt es in den Weinkellereien, in den Weinkellern. Mhm. Allerdings hat das dann alles nichts mehr mit dem Barrique zu tun. Die Bezeichnung im Barrique gereift beziehungsweise im Barrique ausgebaut, darf nur für Weine verwendet werden, die ganz oder zumindest teilweise in einem Fass, das nicht mehr als 350 Liter Volumen hat, gelagert worden ist.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt kommen wir gleich zum Höhepunkt des heutigen Abends. Nein, also jetzt kommen wir zu der vorhin schon angekündigten DWI-Pressereise. Vom Baum zum Barrique hieß die damals auch. Und ich muss sagen, das war mit die eindrucksvollste Pressereise vom DWI, an der ich teilnehmen durfte. Allerdings auch die trockenste. Aber das muss man jetzt nicht weiter ausführen, weil ist klar, es ging da um Holz, es ging da nicht so sehr um Wein.
Ja. Schade eigentlich.
Ja, und nur am Ende haben wir eine tolle Barrique-Probe in der Pfalz gemacht. Aber gut, Stichwort Pfalz ist richtig, da gibt es das Forstamt Johanniskreuz. Ja. Pfälzerwald ist das größte zusammenhängende Waldstück mindestens in Deutschland, ich glaube sogar in Europa. Und da gibt es auch ganz viele Eichen. Manche sind da über 200 Jahre alt. Also und dieses Eichenholz ist halt für die Weinlagerung
Nonplusultra.
Super. Ja. So, und im Holzlager hat uns dann der Mensch vom Forstamt erklärt, wie das alles funktioniert, wie die Bäume gefällt werden, wie die gelagert werden, was da wichtig ist, dass man guckt, dass da keine Astlöcher oder die Astlöcher, die verringern den Wert und die Einkäufer, und jetzt kommt's, es kommen Einkäufer der großen Tonnellerien, also der Fassbauer, also die großen Küffereien aus Frankreich, es geht ja dieses, in der Weinszene ist dieses, die Fässer sind aus der französischen Limousine-Eiche oder Limousin-Eiche, sind ja hochgerühmt, sicherlich auch zu Recht, aber der Preis der Pfälzer-Eiche ist höher als der Limousin-Eiche.
Ja, weil die Qualität besser ist.
Ja, das ist ja das Verrückte, weil nämlich die Franzosen, also die Einkäufer kommen in die Pfalz und kaufen dort ein und der Mensch vom Forstamt oder was von der Forstanstalt, da gibt es auch so eine wissenschaftliche Einrichtung, der hat uns dann auch einen Lieferschein präsentiert oder einen Kassenzettel, wenn man so will. Und da war dann eben gelistet der Preis, der bezahlt wurde und der war dann deutlich höher als der für die Limousineiche, also die Pfälzereiche. Tolles Produkt. Und vielleicht auch nochmal, um das so ein bisschen in Relation zu rücken, das Eichenstammholz für den Fassbau, das kostet ungefähr 10-mal so viel wie das Holz anderer Bäume. Und das ist ja schon mal auch mal eine Aussage. Und wenn man jetzt weiß, dass im Moment gerade die Holzpreise gigantisch in die Höhe gestiegen sind wegen der Bautätigkeit mit Holz auf der ganzen Welt. Ja, also China kauft unglaublich viel Holz auf.
USA
ganz viel, ja. Also wie gesagt, und in Bad Dürkheim, selbe Reise, wir sind immer noch mit dem DWE unterwegs, durfte ich bei der Küferei Gies miterleben, wie Weinfässer, also auch Barriques entstehen. Und ich muss sagen, diese Szenerie auf diesem Hof da von der Küferei, das hat mich unglaublich beeindruckt, weil das ist noch echtes Handwerk.
Ja.
Das sind so Rauchschwaden, die werden in den Hof gezogen und da siehst du auch Leute im Arbeitskittel da rumrennen, also mit Lederschürze.
Männer.
Ja, und das ist also richtig das Handarbeit, das Handwerk. Ja. Da muss man sagen, der Diplom-Önologe und Böttchermeister, Böttcher, das ist der alte Begriff auch dafür, Michael Gies, der fertigt mit seinen Mitarbeitern immerhin 400 bis 500 Barriques im Jahr. Und Gies ist einer von drei in Rheinland-Pfalz noch verbliebenen Fassküfern. Ja? Als wir damals da waren, befanden sich 4 Barriques in der Mache. Die Dauben sind dann da so auf einer Metallunterlage aufgestellt. Ja? Und dann innen brennt dann so ein fein aufgeschichtetes Eichenholzfeuer. Und auf das erwärmte Holz durch das Feuer wird dann Wasser aufgespritzt. Ja? Und dadurch werden die Dauben eben biegsam und die werden dann mit so einem Salz hochgehalten und dann in die richtige Form zusammengezurrt. Und das dauert so eine halbe bis dreiviertel Stunde, dieses Verfahren pro Seite.
Genau. Und genau dieselbe Zeit nimmt das sogenannte Toasten, also dieses Ausräuchern der Fässer in Anspruch. Das ist ein ganz wichtiger Arbeitsschritt. Die Temperatur des Feuers entscheidet nämlich über die Stärke der später an den darin gelagerten Wein abgegebenen Rauch- und Vanillearomen.
Ja, und da gibt es also der Michael Gies beispielsweise, der toastet seine Barriquefässer in 4 Stufen. Ja?
Ah, okay.
Also von 160 Grad in der Kategorie Medium Minus bis zu 200 bis 230 Grad beim Heavy Toasted. Während des Toastvorgangs wird das im Holz enthaltene natürliche Bindemittel der Zellulose, also des Holzes, Lignin heißt das, Lignin, durch die Erhitzung in Aromastoffe umgewandelt. Wir hatten vorhin das Whiskylacton. Bei dieser, chemisch nennt man den Vorgang Pyrolyse, entstehen als Abbauprodukte des Lignins unter anderem Vanillin, also Barrique, klar, Vanillearomen.
Noten, ja.
Und dann eben die sogenannten Furane und die sorgen für die rauchigen Aromen im Barrique. Also das sind genauso diese beiden Dinge. Und nochmal ganz kurz zum Whiskylacton. Auf dem Holzlagerplatz in Johanniskreuz, da hat der Förster dann mal so ein Stück frisch geschlagene Eife abgeschnitten, ja, und hat sie uns mal zum Riechen gegeben. Das roch wirklich wie so ein Whiskyfass.
Ja.
Also es ist in der Tat dieser Geruchsstoff. Ja,
ja, und Arbeitszeit pro Barrique? 7 bis 8 Stunden.
Ja, ja.
Also es ist Preis, das geht so bei 600-700 Euro los, kann durchaus auch leicht mal 1000 Euro überschreiten. Das ist ja auch manchmal so bei verschiedenen Winzern, da kommen wir ja noch dazu, was die damit machen. Es gibt ja Winzer, die, also früher war das umgedreht, dass man dann gesagt hat, hier, ich brauche ein Fass für meinen Wein. Und heute geht man hin und sagt, ich habe hier einen Wein und brauche ein Fass dazu. Es gibt ja spezielle Winzer, die hingehen und sagen, ich will für dieses Produkt, was ich produziere, genau das Fass, was zu diesem Wein passt.
Ja.
Und dann wird es natürlich teuer, das ist ganz klar. So, wenn man bedenkt, dass ein Barriquefass dann maximal 3 Jahre genutzt werden
kann. Also dreimal. Also,
ja, drei Herbste.
Das kann dreimal belegt werden.
Genau, ja. Weil es danach nicht mehr genug Aromastoffe in den Wein abgibt, weiß man, warum Weine aus dem Barrique ihren Preis haben und selten unter 10 Euro zu haben.
Also eigentlich sind. Eigentlich geht das nicht, einen Wein im Barrique unter 10 Euro abzugeben, weil du die Kosten
überlegst,
allein die Fasskosten, wenn du das mal umschlägst, also da musst du schon ganz viel Barrique machen, aber es passen ja nur 225 Liter rein, also das heißt, die Menge ist ja auch limitiert. Ja.
Wobei es aber da habe ich nochmal so einen Einwurf gehabt, es wird ja durchaus auch mit gebrauchten Fässern gehandelt.
Stimmt,
so, das ist richtig. Also durchaus werden die ja benutzt in der Whisky-Produktion, in der Rum-Produktion, für Wermut, für Gin, was ich.
Für Whisky ist gut, das Lacton ist ja schon drin.
Ja, also es wird durchaus auch damit gehandelt noch und weitere Getränke mit produziert.
Natürlich ist auch schon mal so ein Barriquefass ist auch sehr dekorativ. Mhm. Ja? Also du hast ja auch eins im Hof stehen.
Ich habe 2.
2 sogar?
Mhm.
Aha. Okay, dann muss ich nächstes Mal nochmal genauer hingucken.
Aber der steht um die Ecke sozusagen und die werden auch des Öfteren genutzt als Deko-Zweck. Aber es ist auch einfach im Sommer ein schöner Stehtisch.
Klar.
Muss man sagen. Wir hatten durchaus auch schon mal Vögel drin.
Aha.
Witzig.
Aber der Wein ist aber schon draußen dann.
Logisch, es ist ja nur Deko.
Ach so, ja. Gut, ja, vielleicht noch ein kurzer Nachtrag zum Material. Also in aller Regel wird Eichenholz für den Fassbau verwendet. Vereinzelt aber auch Buche, Akazien und sogar Kastanienholz. Mhm,
das stimmt.
Und René, erinnerst du dich noch an das Projekt von dem Sohn aus dem Weingut Hamm in Ingelheim? Ja. Mit diesen Barriques aus verschiedenen Holzarten. Also der hat einen Wein in verschiedene Barriques reingepackt und da konnte man so die verschiedenen Holzarten tatsächlich schmecken. In Europa ist, wie gesagt, die französische, aber zusehends auch die deutsche Eiche der Standard. Aber es kommt auch viel amerikanische Eiche zum Zug, vor allem bei so kräftigen Rotweinen, etwa aus dem spanischen Rioja oder so.
Da kommen wir ja später noch dazu, weil bestimmte Bäume machen einen bestimmten Ton und bei den amerikanischen ist es beim amerikanischen, für einen Rotwein ist es eher immer so ein bisschen schokoladig, was abgegeben wird, ach so ein bisschen Kakao. Was mir noch eingefallen ist, Slowenien kommt da. Also slowenische Eiche. Es gibt viele Produzenten mittlerweile, die Fässer aus Slowenien kaufen. Ja.
Okay.
So, vielleicht sollten wir an der Stelle aber mal dazu kommen, was das Barrique mit dem Wein macht. Das versuchen wir jetzt gerade mal zu erklären. Beziehungsweise, was Barrique-Weine kennzeichnet. Zunächst einmal verleiht der Ausbau im Holz, auch im großen Holzfass, dem Wein eine gewisse Struktur. Mhm. Bei den Barriques kommt ja durch das Toasten nochmal Röstaromen dazu. Ich hatte ja eben schon mal genannt Schokolade. Kaffee, Toast, Karamell, aber auch durchaus so ein bisschen was Nussiges, Würziges, sehr häufig deutliche Noten von Vanille und Lakritz. Nicht zu vergessen das Tannin, sprich Gerbstoff, die das Holz an den Wein abgibt. Das ist natürlich ebenfalls ein geschmacksprägender Faktor, vor allem für die Rotweine. Mhm. Das ist das Zeug, was so ein pelziges Gefühl auf der Zunge macht. Ja, da muss man manchmal sagen, es ist schon für Deibel wie gut.
Ja, allerdings, also das muss man sagen. Und eben bei diesen ganzen Aromen hast du es nochmal konkretisiert, was ich vorhin schon gesagt habe, mit die Stoffe, die Lignin eben zerfällt, nämlich Vanillin, die Vanillenoten, und Furane, das sind die Röstaromen. Ja, um eine gewisse Balance in einen Wein zu bekommen, mischt der Winzer den Inhalt von neuen Barriques und Zweit- bzw. Drittbelegungen bei den Barriques. Nämlich selten wird ein Wein nach der Ernte ausschließlich in neuen oder gebrauchten Barriques vergoren bzw. ausgebaut. Die Mischung macht's und das ist hier das Logen und das ist auch die große Kunst des Kellermeisters. Mhm. Ja, hier das richtige Händchen zu haben, wie packen wir das zusammen? Ja, das sind die verschiedenen Chargen, die verschiedenen Gebinde, die verschiedenen Barriques. Ja, und das, ich habe Keller schon erlebt, da gibt's mehrere hundert Barriquefässer drin. Mhm. Das sieht gigantisch aus. Und wenn dann verschnitten wird, das ist eine tolle Nummer.
Ja, es ist auch mal ganz spannend. Du erinnerst dich, bei mir fing das ja mal so an mit meinen Ausflügen, dass wir gesagt haben, wir haben einen Bus, ein Freund hatte einen Bus, also wir hatten 16 Plätze und eine der ersten Ausfahrten ging zum Schems nach Worms-Hernsheim und der hat im Schloss einen Showroom und macht da auch Kultur- und Kunstveranstaltungen und hat im Keller dann auch, hat uns mitgenommen, hat gesagt, hier komm, wir könnten mal gucken, ich habe einen Rotwein in drei unterschiedliche Fässer gelegt. Und ihr sagt mir jetzt mal, welcher sagt euch am besten zu. Mhm. Und das war ganz spannend, weil ich gesagt habe, das kann doch gar nicht sein, dass das der gleiche Wein ist. Also hat eine ganz unterschiedliche Ausprägung gehabt. Ja. Und das ist natürlich, wie du schon gesagt hast, die Kunst des Winzers, entweder dafür zu sorgen, dass er das optimale Fass findet oder dann tatsächlich so eine Assemblage macht und sagt, ich habe hier verschiedene...
Ja. Aber die Assemblage ist eigentlich der Standard. Also genau. Es ist so, dass, und erinnerst du dich jetzt auch nochmal, weil ich erinnere mich nur noch ganz dunkel daran, nach einer Weinprobe von dem Magazin Unser Rheinhessen, wo wir dann unsere Leser immer eingeladen haben und dann haben wir die Weine aus dem Heft präsentiert zusammen mit leckeren Speisen und da waren wir einmal auch beim Ecki Gröhl in Weinholzheim und nach dieser Probe hat er uns beide nochmal mit runter in den Keller geschleppt und hat gesagt, so jetzt müsst ihr mal ein bisschen helfen, wir haben hier verschiedene neue Rotweine liegen und gucken mal, dann hat er angefangen eben, dann haben wir eine Assemblage in unseren Mägen gemacht. Ja, und wie gesagt, an den Ausgang erinnere ich mich eigentlich nur noch dunkel. Gott sei Dank war deine liebe Frau dabei, die uns dann irgendwann am Schlafittchen gepackt hat und uns dann aus den Klauen des Winzers sozusagen.
Ich glaube, wir würden heute noch da stehen.
Wahrscheinlich.
Ja,
wahrscheinlich.
Ja, ja.
Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch.
Jetzt wird's rot, René. Und zwar, ich sehe rot und du auch, allerdings tief, tief dunkles Rot.
Joa, ja, ganz schöne Farbe.
Bei dem 2016er Ockenheimer Laberstall Barrique Trocken aus dem Weingut Bungert Mauer in Ockenheim. Da freue ich mich drauf.
Gehen wir mal direkt zum Wein und vielleicht auch zur Rebsorte. Der Regent ist somit die älteste pilzwiderstandsfähige Sorte. Aber irgendwie hat sie trotzdem den Durchbruch nicht so ganz geschafft.
Schade eigentlich. Ja? Also ich bin ein großer Freund von Regent, muss ich wirklich sagen.
Wenn man ihn so macht wie der Matthias Bungert, auf jeden Fall. Also wenn man nämlich sieht, was er aus diesen Regenttrauben macht, ist das wirklich tatsächlich völlig unverständlich, dass der Regent sich nicht durchgesetzt hat. Rote, also ich sage jetzt mal so, rote Granate, das ist ein Wort, das du ja ganz gern benutzt, Granate, die als Menübegleiter, aber auch als Solist absolut perfekt ist. Mhm. Ja. Vielleicht riechen wir mal erstmal ein bisschen ins Glas rein.
Ja, vor allem die Farbe, dieses tiefdunkle Rubinrot, muss man schon fast sagen.
Ja.
Boah.
Tja, jetzt haben wir gar nicht angestoßen, haben schon den Wein im Mund. Machen wir es anstoßen hinterher, komm. Du hast es schon richtig gesagt, tiefdunkles Rubinrot, in der Nase so dunkle Beeren, Pflaume, wunderbare Röstaromen. Der war natürlich im Holz fast, die Holzwürze ist auch dabei und im Mund, also der ist unglaublich voluminös, der Wein.
Weich.
Aber ohne schwer zu wirken.
Nein, also er hat schon Dampf, aber sag ich mal, es ist gut ausbalanciert. Ja. Ich habe auch so ein bisschen diese Kakaonote, ich finde, es ist schon eine Wuchtbrumme, aber er ist ausgewogen.
Ja, er hat extrem kräftiger Körper, muss man schon sagen.
Hat auch eine klare Tanninstruktur. Mhm.
Ist so bärig. Ja, das Bärige ist ja so was für mich immer an einem guten Rotwein. Ich brauche dann auch die Beere, also ich brauche da Frucht. Also wenn der jetzt nur Holz und Tannine hat oder so. Also, und das ist bei dem wunderbar. Ist auch leicht cremig, so ein bisschen im Geschmack. Ja. Nochmal dann kurz zu Matthias Bungert. Also der Regent, der ist absolut goldig, kann man sagen. Der hat die goldene Kammerpreismünze, den goldenen Preis der DLG und den goldenen Regentpreis. Mhm. Also höher ausgezeichnet kann so ein Wein überhaupt gar nicht sein.
Ja.
Das Gut, und das muss man auch sagen, ist Seriensieger beim Regent-Erzeugerpreis. Es gibt so einen Preis, ja, und der Matthias Bungert ist da immer mit seinen Regent ganz vorne dabei.
Ja, das ist auch so ein bisschen Steckenpferd von ihm.
Genau.
Er hält da ordentlich die Fahne hoch.
Ja. Und wenn jemand mal wirklich einen guten Regent trinken will und wenn überhaupt jemand weiß, wie Regent funktioniert und wie man ihn gut macht, dann Matthias Bungert. Und da sollte man dann vorbeifahren, wenn man so einen tollen Regent trinken möchte.
Zumal man ja sagen muss, es ist ein 2016er, der ist schon schön gereift.
Der ist schon super
gereift. Aber auch da ist jetzt wieder ein Potenzial.
Ja.
Für die nächsten Jahre, für ein Jahrzehnt, kann man da viel Spaß dran haben.
Geht bestimmt auch noch, ja.
Wenn man das beherzigt, dass man, so wie wir in einer Podcast-Folge hatten, halt gut lagert.
Wenn der gut gelagert ist, auf jeden Fall. Ganz kurz noch zum Weingut. Also Matthias Bungert, René, da wirst du mir sicher recht geben, das ist so gelebtes Understatement.
Ja, ja. In der Tat.
Ja, also bei dem aber auch immer Aha-Erlebnisse programmiert sind, weil wenn man den Matthias Bungert erlebt in seiner Natürlichkeit und dann die Weine von ihm probiert und das ist ja...
Ja, seine Frau sind da unwahrscheinlich herzliche Menschen, muss man sagen. Und das Portfolio, was die jedes Jahr auflegen, das ist von Weiß, also Basis, Weiß, Rotweine enorm.
Ja, also auch und bis es die Top-Qualitäten, das passt alles.
Ja, das ist so einer unserer Lieblinge im nördlichen Rheinhessen, oder?
Genau, und das Weingut, wie gesagt, macht immer wieder bei Auszeichnungen von sich reden, steht quasi in einem permanenten Goldregen und du hast schon gesagt, egal ob Weiß oder Brot, er kann beides.
Mhm.
Ja. Und deshalb muss man sagen, ein Besuch bei Bungert, also für uns hat sich das bis jetzt immer aus, wenn man guten Wein trinken will, absolut rentiert. Also tolle Adresse. Vielleicht noch kurz zum Wein abschließend die Daten. 6,8 Gramm pro Liter Restzucker, 4,9 Gramm pro Liter Säure, 14 Volumenprozent Alkohol, das verträgt er aber gut, das steht ihm auch gut. Preis 16,90 Euro.
Schnapper. In den vergangenen Jahren wird das Thema Barrique auch beim Weißwein immer populärer. Es werden also immer mehr weiße Weine ausgebaut. Mhm. Absolut geeignet dafür sind natürlich Sorten wie Chardonnay, Weiß oder Grauburgunder, unwahrscheinlich viel Druck schon mitbringen und manchmal schon jetzt auch in den letzten Jahren so alkoholisch werden, dass die halt schon ein bisschen abgepuffert werden müssen. Mhm. Das macht das Holz ja auch. Sie halten mehr Dichte, mehr Schmelz, eine gewisse Cremigkeit und Opulenz weiß ich gar nicht so, weil Opulenz sind sie ja meistens schon, du kannst jetzt nicht so einen dünnen Wein, das sind ja meistens schon
auslesen. Aber das Holz strukturiert diese Opulenz.
Danke, strukturiert.
Ja.
So. Und Wir mögen das ja durchaus sehr gerne. Also ich mag ja auch gern so ein bisschen barocke Weine.
Ja, wir verkörpern sie auch.
Und die Weißen aus dem Barrique haben auch einen gewissen Nachhall und eignen sich zudem auch als besondere Menübegleiter. Und Stichwort Infrarot getoastete, also die Weißwein-Barriques haben natürlich eine andere Toastung als die Rotwein-Barriques.
Ja, allein schon, weil da Infrarot im Einsatz ist, ja.
Ja, und auch da, weil die Weißweine oft nicht so lange im Holz liegen müssen wie die
Rotweine. Das ist auch richtig. Da ist es eher schädlich, ja. Also beispielsweise, was gar nicht geht, Riesling. Also kann sein, dass es irgendwo funktioniert, aber ich habe jetzt 2-3 Rieslinge aus dem Barrique probiert.
Ja, das ist eher ungünstig.
Weil nämlich der Riesling hat halt eine sehr hohe Säure in der Regel und diese Säure, die beißt sich dann so mit diesen Röstaromen. Also ich habe noch keinen Riesling aus dem Barrique getrunken. Wenn ihr irgendwo bei euch zu Hause einen im Keller habt,
schickt's uns zu.
Wir probieren das gerne. Aber also ich habe noch keinen Riesling.
Nein, ich muss auch sagen, wenn ich jetzt mal gerade noch mal so kurz
aus dem Barrique.
Habe ich jetzt ehrlich gesagt
auch. Also jedes Mal.
Es sei denn, es ist ein Orange oder was weiß ich.
Ja, das dann, vielleicht schon, ja.
So, da funktioniert es.
Also mich hat es immer geschüttelt.
Ja, da muss man auch sagen, da ist das große Stück Fass bei uns einfach das Mittel der Wahl für einen Riesling. Da kann der optimal
reifen. Genau.
Ja. Ich habe nämlich noch einen Meister seines Fachs zum Thema Weißwein, Plauer Silvaner. Was fällt dir da ein?
Hermann Weber, Gealgesheim.
Also der Hermann ist echt eine gute Nummer, der macht fantastische Weine und durch einen witzigen Zufall kam er auch in einer Kooperation mit einem Professor aus Geisenheim zu einem Weinberg Blaue Silvaner und den hat er seit Jahren jetzt auf der Karte. Das ist praktisch die ursprüngliche Form des Silvaners, deswegen blau, weil die blau schalig sind. Und da ist es auch so, wie ich immer sage, so ein Fitzelchen Butter in der Soße. Und genauso macht er das mit dem Silvaner. Der ist
und schon, den legt er ins Barrique?
Ja, in Infrarot getoastet.
Ah ja,
also nicht zu viel, sondern wie gesagt, wie das Stück Butter, um den abzurunden, um geschmeidig zu machen.
Kann ich mir beim Silvaner auch gut vorstellen.
Und dann, der hat so eine schöne Mirabellennote. Und also, fantastischer Wein. Gott. Wer mal in der Nähe ist, Hermann Weber, Gau Algesheim.
Ja, ich werde demnächst der Mann in der Nähe sein.
Ich weiß auch warum.
Ja, eben. Ja. Also in Deutschland hat das Barrique, um jetzt mal wieder ernsthaft zu werden, das Barrique in den 80ern Einzug in die Keller der Winzer gehalten. Also anfangs war das alles noch sehr umstritten, also diese Form der Weinbereitung. Rote Weine vergären nämlich auch im Barrique. Mhm. Ja. Also bei den Weißen, da lagerten wir sie eigentlich nur drin, aber bei den Roten, die werden da auch dann drin vergoren. Und der Ausbau in diesen kleinen Holzfässchen sind im Prinzip mittlerweile absolut gebräuchlich. Aber in den ersten Jahren wurden Barriques auch regelmäßig bei der Qualitätsweinprüfung angehalten. Fehltöne, also der Holzwein, war ein Fehlton und wurde auch als Holzwein abqualifiziert. Der renommierte Weinrechtler und Gründer der Weinbruderschaft Rheinhessen, der sehr verdienstvolle Professor Hans-Jörg Koch, zählte seinerzeit zu den Kritikern. Das Barrique verändere das Naturprodukt Wein und sei daher abzulehnen, sagt er. Und das ist natürlich nicht so einfach von der Hand zu weisen. Mhm. Er hat im Prinzip recht, ja, weil das Holz hat ja schon eine Geschmacksauswirkung auf den Wein. Mhm. So. Aber ich sage jetzt mal so, ich finde, dass durch den Barrique-Stil auch das Tableau erweitert wird, des Weingenusses, des Weingeschmacks, der Sensorik. Ja. Mhm. Und ich empfinde das als Bereicherung für die Weinwelt. Entschuldigung. Mhm. Wie geht's dir damit, René?
Ich sehe das auch so, zumal das ja jetzt nicht die Massen sind, sondern das sind ja Top-Weine, die da reingelegt werden. Und wie du schon gesagt hast, wir reden hier von 225, 300 Liter, so, das sind ja kleine Chargen, die da produziert werden.
Ja gut, mittlerweile auch schon, auch in Mengen, ja.
Ja, bei uns aber, sage ich jetzt mal, in den VRM-Anbaugebieten jetzt sind das ja kleine
Produktionen. In der Regel.
In der Regel kleine. Das ist ja nochmal so ein Sahnebonbon, wo der Winzer macht, da habe ich jetzt mal einen rausgehauen und sowas. Ja, das ist unser Top-Produkt und sowas.
Also ich denke, es ist am Ende auch eine Geschmacksfrage. Also wie mein Vater, ich habe den in der ersten Folge schon mal zitiert, wie mein Vater früher mal gesagt hat, der eine isst gern Handkäse und der andere gern Schmierseife.
Ja, und Fakt ist, es gibt Weine, die müssen einfach im Holz reifen, um harmonisch und rund zu werden. ich gebe es aber zu, es gibt nach wie vor Weintrinker. Ich hatte jetzt letzte Woche auch mal wieder einen Freund da, der gesagt hat, ihr erzählt immer so schön, was hast du im Keller, ich bin gerade leer, kannst du mir ein bisschen was abgeben? Das habe ich natürlich getan. Und ich habe ihm dann einen Chardonnay mitgegeben, den ich sehr mag, wo ich eigentlich von dem Winzer gedacht habe, also ich habe den probiert und habe zu dem Winzer gesagt, das hast du doch aus dem Burgund importiert. Also es ist ein wunderbarer Chardonnay von Schmidt aus Spiesheim. 2017er, wenn ihr da noch drankommt, ich glaube, er hat noch fantastisches Produkt und der Freund hat mir dann zurückgemeldet, ich mag ja eigentlich keine Holzweine, aber der war gut. Also, wie gesagt, es gibt Leute, die können überhaupt nichts damit anfangen. So. Und, aber das ist doch gut. Ich meine, wir stehen ja auch nicht alle aufs gleiche Auto oder auf die gleiche Flugreise oder aufs gleiche Essen, auf die gleichen Frauen. Also, ich finde es schön, wenn jeder so individuell, wenn wir alle das Gleiche mögen würden, wäre es ja total langweilig.
Ja, allerdings.
Lange Diskussionen gab es auch um den Einsatz von kostengünstigeren Alternativen zum Barrique. In erster Linie geht es ja da um Holz, Chips, Späne oder Stücke. Das ist durchaus...
Es war ja lange Zeit verboten.
Die Zusätze waren, glaube ich, in der EU bis 2006 verboten. Das führte aber so ein bisschen zum Wettbewerbsnachteil für die Winzer in den EU-Staaten, weil andere Länder das durchaus einsetzen.
Und die sind natürlich viel, viel billiger.
Ja, zwar sind die Chips mittlerweile erlaubt, doch dürfen die gechippten Weine nicht als Barriquewein bezeichnet werden. Nicht erlaubt in der EU ist nach wie vor der Zusatz von künstlichen Aromen. Und das finde ich auch gut so.
Also um das mal so in Relation zu setzen, eine Hand Holzchips für ein riesengroßes Fass. Und da hast du im Prinzip diese Holznoten, die dann in einem kleinen Barriquefass erzeugt werden.
Ja, da fühle ich mich als Konsument auch so ein bisschen veräppelt.
Ja, natürlich.
Ja, weil das andere atmet. Das ist ein Austausch, das sind zwei lebende...
Ey, das ist im Prinzip Geschmacksverstärker.
Ja. Ja.
Und da muss man sagen, das ist so das Glutamat vom Wein. Ja. Also, Also ist der, wie alle Vergleiche ist, der hinkt ja auch ein bisschen, aber so in die Richtung geht es schon. Also ich persönlich muss sagen, ich mag gern Barriqueweine, sowohl rot als auch weiß. Und wie eben schon gesagt, bleibt mir weg mit den Chips, weil das ist für mich eigentlich nur eine kommerzielle Nummer. Klar, Winzer müssen überleben, aber ich denke, wenn man bei Regionalität, bei Herkunft, Ursprung, Authentizität ist, und dann ist man auch beim Barriquefass. Und das kostet halt einen Ticken mehr, aber... Das gehört für mich eben dann auch dazu.
Ja, und wenn Chips zum Rotwein, dann bitte nur Pfälzer Schio.
Ja, gut, das können wir mit unserer Figur können wir uns das ja blendend leisten. Ja, aber nochmal zum Barrique-Zug. Also ich zahle dann auch gerne ein paar Euro mehr.
Ja.
Denn der Unterschied, das behaupte ich jetzt mal, es gibt Winzer, die sagen, das schmeckst du nicht raus. Ja, schmeckt keiner raus. Ich finde, der ist schon schmeckbar. Ja. Und wie gesagt, es gibt da auch andere Stimmen. Ja, René, vom Baum zum Barrique. Inklusive Whisky-Latonen und allem drum dran. Wir sind jetzt so am Ende dieser zweiten Folge gelandet. Was hat man denn heute alles?
Also wir haben mal darüber gesprochen, historisch, wie kam es denn überhaupt dazu? Dann haben wir gesagt, welche Größen gibt es? Was gibt das Holz ab? Du hast von der DWI-Reise wieder erzählt, im Pfälzer Wald.
Mach ich selten.
Warst bei einem Küfer-Böttcher. So passiert es, weißt du, das ist wieder
Freudsche. Im Mittelalter waren diese Leute vielleicht auch Köpfe.
Wir haben mal so einen kleinen Rundumschlag gemacht und haben gesagt, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Ich würde sagen, das ist so ein ganz spannendes Thema. Wenn ihr da noch nicht so viel Erfahrung habt oder wenn ihr sagt, da habe ich mir überhaupt noch nicht dran getraut, dann fragt doch mal bei eurem Lieblingswinzer und sagt, was hast du da verwendet, was hast du für Fässer, warum das und hin und her. Und die stehen da Rede und Antwort. Und dann kann man sich da auch mal so ein bisschen eintrinken, wenn man es denn mag.
Und wenn man einen Winzer gut kennt und wenn der ein entsprechendes Vertrauen noch aufgebaut hat. Und dann kann es auch sein, dass man vielleicht bei ihm mal mit im Keller dabei sein darf, wie der die verschiedenen Fässer gegeneinander probiert und wie der seine Assemblages, also seine Verschnitte herstellt. Das ist auch sehr, sehr spannend.
Genau, da habe ich aber noch ein lustiges Thema, weil, da kann ich gleich einen Hinweis auf die nächste Folge machen, weil die nächste Folge, da geht es um Cuvée, Assemblage, Verschnitte sind trendy und da geht es auch nochmal, da habe ich eine lustige Anekdote, wo ich mit einem Winzer auf dem Sofa gesessen habe und habe Rotweine gemischt.
Aha, ja, da kann ich mithalten. Nämlich war ich mal auf einer DWI-Pressreise. Nein, das erzählen wir nicht jetzt, das erzählen wir beim nächsten Mal. René, ich fand es wieder ganz nett mit dir heute. Ich sage einfach mal, gute.
Danke und bis bald. Tschüss.
Das war die heutige Ausgabe vom Weinpodcast Wein mal 1 der VAM. Jede Woche auf ein Glas Wein, spannende Themen rund um den Weingenuss und das kleine Einmaleins des Kultgetränks. Mit den beiden Gastgebern Thomas Ehlke, VRM-Reporter und Weinjournalist, und René Hart, Weinentdecker und Veranstalter von Genussmärkten. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de/podcast.
Ein Angebot der VRM.